Gut, ich lese Matthäus, Vers 18, Kapitel 18, Vers 1 und folgende. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Jesus sagt hier etwas über das Werden wie Kinder. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Also das ist ganz eine wichtige Voraussetzung. Und jetzt vielleicht fragen, wir sind im Moment sind wir eine Lebensschule hier in der Gemeinde. Das ist so eine Art eine Jüngerschaftsschule oder so eine kleine interne Bibelschule. Und wir haben uns gerade so mit dieser Kindschaft in letzter Zeit intensiver auseinandergesetzt. Jetzt Quizfrage an euch. Was denkt ihr? Welcher Begriff ist jetzt hier verwendet im griechischen Grundtext? Ist jetzt der Nepios, also das Kleinkind, der Säugling? Ist es das Paidion? Das Schulkind? Ist es das Technon? Der Teenager, der Jugendliche, oder ist es der Hyos, der Sohn? Von was ist jetzt hier die Rede, wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie King? Was denkt ihr? Die Chancen sind 25%. Was ist denn jetzt hier für einen Begriff drin? Ja, welches eben? Nicht das nachher, das Paidion. Man nickt, Paidion. Warum Paidion? Genau, es ist richtig. Also Paidion ist im ganzen Text, in all denen, allen Orten, wo Kind vorkommen ist, ist Paidion drin im griechischen Grundtext. Und das heisst, es ist eben ein Kind, wo lernbegierig ist. Wo etwas lernen will, im Zusammenhang mit Paidion ist immer das ganz stark drin. Also ein Kind, das etwas entdeckt, ein Kind, das offen ist für Neues, das wissensdurstig ist, entdeckungsfreudig ist, abenteuerlustig ist, die Welt will entdecken, ganz viele Fragen hat. Das ist hier gebraucht, der Begriff vom Kind. So sollen wir werden. Und interessanterweise ist ja der Begriff Jünger, wo Jesus seinen Nachfolger sagt, eigentlich ohne Jünger heisst auch Schüler sein. Eben ein Lernender sein. Ein Nachfolger sein, ein Nachahmer sein. Etwas nachzueifern, etwas zu lernen. Und das sind wir immer, oder? Wir haben so ein bisschen die verschiedenen Entwicklungsstufen angeschaut, von geistlichen Entwicklung. Und wir sehen, Gott möchte, dass wir zu dieser Sohnesreife werden, heranwachsen. Und trotzdem sagt sie, wir sollen werden in unserem Herz, wie King. Das ist nicht ein Widerspruch, merkt ihr das? Der Paulus sagt einmal, ich habe das Kindische abgelegt. Nicht das Kindliche, das Kindische, das ist ein Unterschied. Kindisch meint dort eben das Unreife, das Unmündige. Aber hier das Kindliche meint etwas, hat etwas mit unserem Herz zu tun, hat etwas mit unserer Haltung zu tun, hat etwas mit unserer Gesinnung zu tun. Kehret um, ruft er hier uns auf. Und werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht umkehrt, könnt ihr gar nicht in das Himmelreich hineinkommen. Es braucht also ein Umdenken, eine Gesinnungsveränderung. Umkehr heisst, es muss etwas in uns innen neu ausgerichtet werden. Und wenn Jesus sagt, ihr könnt nicht ins Himmelreich hineinkommen, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann meint das nicht, ihr kommt nicht in den Himmel. Der Matthäus braucht den Begriff Himmelreich, immer wieder dort, wo der Lukas und der Markus den Begriff Reich Gottes verwenden. Also man könnte ja sagen, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, könnt ihr nicht ins Reich von Gott hineinkommen oder ihr könnt das Reich von Gott nicht erben. Ihr könnt es nicht empfangen. Das hat also nichts damit zu tun mit dem Himmel, wo wir dann irgendwann herkommen, wenn wir sterben, wo der Oli vorhin davon geredet hat, sondern es geht darum, dass das Reich von Gott, wo Jesus gesagt hat, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus 1,15. Oder im Lukas 7,21, wo Jesus sagt, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit Jesus ist das Reich von Gott nach geworden, berührbar geworden, sichtbar geworden, anlängbar geworden. Gott selber ist in seiner Herrlichkeit in Christus offenbar worden. Sein Reich bricht an. Es ist mitten unter euch, sagt Jesus. Und es ist sein Wunsch und seine Sehnsucht, dass das Reich von Gott kann reinbrechen in die Welt. Seine Herrschaft kann sichtbar werden. Und wie es der Oli vorhin gesagt hat, wir sind Zeugen dafür. Für das Reich von Gott. Wir sollen Reich Gottes Botschafter sein. Gesandte sein. Aber das können wir nur sein, wenn eben die Reich Gottes Haltung, die Reich Gottes Gesinnung an unserem Herzen ist. Und der Schlüssel dazu scheint hier zu sein, eben, werden wie Kind. Eine Gesinnung von einem Kind annehmen. Etwas Kindliches. Jetzt, was ist das? Haben wir schon gesagt, es geht nicht darum, kindisch zu werden. Im Sinn von unreif, im Sinn von rumblödeln, um die ganze Zeit oder nur Flausen im Kopf zu haben. Das hat auch etwas.
Unbeschwert.
Urvertrauen. Urvertrauen, das ist ganz wichtig, das Vertrauen, das Kinder haben, oder? Ihr Papa, ihre Mama, die können das. Mhm. Das war interessant, ich weiß nicht, ob ihr jemanden Live-Channel hört. Die Woche habe ich das gerade so aufgeschnappt, mal. Das ist ja der christliche Radiosender in der Schweiz. Der Hans-Peter Nüsch, der Leiter von Campus für Christus, hat gerade zu dieser Frage, was heisst das so kindlich sein, hat er aus seinem Leben erzählt. Und er hat gesagt, Kind sein heisst für ihn, eben nicht abgebrüht sein, nicht abgeklärt sein, sondern leidenschaftlich sein. Offen sein für Neues. Eben. Lernbereit. Können staunen. Kind sein heisst sie nicht ausgerichtet sein auf seine Erfahrungen, sondern ausgerichtet sein auf das Neue, das Gott möchte schenken. Das ist ganz etwas Wichtiges, hat mich gedacht. Nicht ausgerichtet sein auf die eigenen Erfahrungen. Das Kind hat nämlich noch gar nicht so viele Erfahrungen. Das ist am Lehren. Das ist am Neues entdecken. Das tut immer wieder Grenzen überschreiten. Es ist zwar der Mensch, aber du wirst, wie das ist, oder? Das ist der Mensch, ist ein bisschen ängstlich, ist ein bisschen zögerlich. Man schaut auf einen einmal führen, wie es ist. Aber wenn man merkt, es ist gut, eben, Neues entdecken, Land einnehmen, sich in Bewegung setzen. Man weiss, das Leben ist noch vor ihm. Es ist das Wissen, das Beste, kommt erst noch. So Aussagen von einem Kind, wenn ich dann einmal gross bin, drückt das aus, oder? Das sind die Träume, die ein Kind hat. Die Visionen, was es der eine ist, alles noch wette. Eben nicht das abgeklärte, nur noch realistische, sondern das können grosse Pläne und Träume haben. Kinder sind ja sehr unmittelbar. Sie leben im Jetzt. Sie leben nicht in der Vergangenheit. Sie tun nicht immer von irgendetwas erzählen, was schon lange fertig ist. Sie leben nicht aus dem, wo alles nächstes Jahr oder so wird sein. Das ist für sie ein Horizont, den sie sowieso gar nicht können überblicken. Für sie ist das nicht real. Man lernt mal, wenn man selber Kinder hat, eben, man muss manchmal aufpassen, wie man so redet. Es ist relativ verhängnisvoll, wenn man sagt, wir gehen die nächste Woche ins Hallenbad. Das ist falsch. Ob es richtig ist, aber sie verstehen einfach, wir gehen jetzt ins Hallenbad. Und wenn gehen wir jetzt, Papa? Soll ich schon die Taschen packen? Und dann musst du noch jeden Tag die ganze Woche erklären, dass das jetzt einfach noch ein paar Tage geht. Weil sie mit nächster Woche nicht viel anfangen können. Und verschwiegen dann mit nächstes Jahr und solche Sachen. Das ist völlig abstrakt für Kinder. Also Kinder leben, die leben jetzt. Und wenn du ihnen vom Hallenbad erzählst, dann gehen wir jetzt ins Hallenbad. Oder dann muss er spätestens heute Nachmittag. So viel ist noch möglich. Kinder sind voll leben, sie sind authentisch, sie sind echt. Sie können sich nicht verstellen. Sie können nicht so tun, als ob. Also so ein bisschen schon, manchmal. Aber durchschaut sie die Augen gleich. So das schelmische Lächeln im Gesicht, oder wo man merkt, das ist, ja, da ist noch irgendetwas im Gebüsch. Und eben das Gegenteil von dem kindlichen Sein wäre nachher so, dass, wenn wir immer schon alles genau wissen, wie es geht, wenn wir genau wissen, was richtig und was falsch ist, wenn wir nicht mehr in Bewegung ist, und, der Hans-Peter Nüsch hat auch erzählt eben von seiner Mutter, die 90, mit 90 gesagt hat, weisst du, ich tue jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, tue ich Gott fragen, was habe ich heute wieder Neues gelernt? Und das ist kindlich sein. Mit 90, oder? Was habe ich heute wieder Neues gelernt? Nicht das Gefühl, es ist sowieso alles vorbei und das wollte ich noch. Sondern was habe ich heute wieder Neues gelernt? Kind sein heisst, wir sind geprägt von den Möglichkeiten von Gott, von den Möglichkeiten vom Papa. Wir sind nicht geprägt von der Kirche, von den Normen, von den Erfahrungen oder von den Statuten oder von den Vorschriften, sondern wir sind geprägt von Christus. Und Gott kann uns in Bewegung setzen. Kind sein heisst eben, man ist immer mal wieder parat, sich auf ein Abenteuer einzulassen, oder? Ist doch nicht so langweilig, wie wenn es langweilig ist. Das ist das grösste Problem von den Kindern, oder? Langweilig. Ich weiss nicht, was machen. Also da muss etwas sein, oder? Da muss man etwas Neues machen, wieder etwas Neues entdecken. Und eben manchmal ist das auch bei uns so, dass wir auch immer wieder müssen fragen, mal wieder einen Schritt zu tun, etwas rein, wo wir merken, da habe ich jetzt keine Erfahrung. Das ist mir jetzt nicht vertraut. Da fühle ich mich unsicher. Aber ich weiss, es ist gut, jetzt hier wieder mal einen Schritt rauszuwagen. Das heisst Kind sein. Kind wissen, wo die Tür ist. Im Johannes 10, Vers 1, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie leben und volle Genüge haben sollen oder Leben im Überfluss haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, ich bin die Türe, ich bin der Eingang zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist die Türe. Die Kinder wissen, wer die Türe ist. Und sie wissen, wie man durch die Tür rein und rausgeht. Sie wissen, was sie wild finden. Kleine Kinder oder Kinder, die Sabotüren ist, oder? Was passiert, wenn jetzt mitten in der Nacht ein Kind einen Albtraum hat oder sonst einfach irgendwie eine Störung hat? Oder was macht es? Unruhig ist, Angst hat oder erklüpft ist, vielleicht ein Gewitter, es donnert. Was macht das Kind?
Aufstand
zu den Eltern, ins Schlafzimmer. Das Kind weiss, wo die Türen ist, vom Papa, von Mama. Es rennt über auf Feisterlichs, oder? Ohne dass man Licht macht, weiss ganz genau, wo es durchgeht, zu den Türen. Und dann kommst du schnell ins Bett von Mama und Papa, wenn möglich in der Mitte. Und jetzt ist es in Sicherheit. Jetzt ist es in Geborgenheit. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ist doch so, oder? Kinder wissen, wo die Türen sind. Sie wissen, wie sie dorthin rennen können. Und wenn man nachher das mal nicht mehr weiss, oder wenn man in einer fremden Umgebung ist, dann kommt es eben zu einer Verwirrung. Ich kann mich erinnern, bin ich etwa 3 oder so. Vielleicht 4. Und da bin ich mal bei meinem Götti und bei meiner Gotte zu Besuch gewesen, mit Übernachtung. Das war das erste Mal, als ich auswärts übernachtet habe, sozusagen. Und bin dort natürlich nachher, glaube ich, bin in der Stube auf dem Sofa bin ich geschlafen. Und mitten in der Nacht bin ich erwacht und aufs WC müssen. Und ich bin gewohnt, gegangen, ich weiss ja ganz genau, wenn ich zum Bett rauskomme, muss ich links, und dann kommt die Türen, und dann kommt das Badzimmer, und dann bin ich da weggegangen. Und bumm, irgendwo in ein Möbel reingelaufen, und die Tür war nicht die Tür, die sie sonst ist. Und statt dieser blöden Tür ist irgendein Möbel dort gestanden. Wer hat jetzt das Möbel vor die Tür gestellt? Und ich bin angefangen, über das Möbel zu klettern. Und wo ich auf dem Möbel oben war, war hinten dran keine Tür. Und ich konnte nicht mehr runter. Und es war eine stockfinstere Nacht. Und was macht jetzt der kleine 3-jährige Bub? Und nach wem schreit er? Ja, natürlich. Mami! Papi! Voller Angst, oder? Irgendetwas ist nicht mehr gut. Das ist auch etwas, was Kinder machen. Sie schreien zum Papa oder sie schreien zum Vati, zum den Eltern, wenn irgendetwas nicht mehr gut ist. Und als dann nachher Gott dann kam und Licht gemacht hat und ich auf der Kommode noch mal gekocht, habe ich erst realisiert, ich bin ja gar nicht daheim. Ich bin ja an einem fremden Ort und die Türen wären ja ganz am anderen Ort eben. Das ist so, das sind so Beispiele. Kinder wissen, wo die Türen ist. Kinder können vertrauen. Und Kinder vertrauen einfach. Kinder vertrauen ihren Eltern. Wenn ich unter einer Stege stehe und eines von unseren Kindern steht oben an Stegen und ich mache so, ich muss nichts sagen. Dann macht das wusch, dann kommt der Flug und dann fange ich es auf. Oder wenn sie von der Mäuerli sind oben und dann machst, siehst du unten dran und machst so, dann kumpen sie. Und du fährst sie auf. Ja, man muss da ein bisschen aufmerksam sein, gell? Nicht, dass man plötzlich wegschaut und dann kommt es zu fliegen. Kinder vertrauen, wenn wir sie nicht würden auffahren, ja, dann würde es einen Unfall geben, wäre nicht so cool. Kinder vertrauen. Und ich glaube, es ist etwas, was ich Jesus einfach sagen kann. Schaut, ihr könnt vertrauen in euren Vater im Himmel. Er ist da für euch. Ihr könnt jederzeit zu ihm schreien. Ihr wisst, wo die Türen ist. Und das Vertrauen, gerade wenn man vielleicht mal in einer Krise ist, oder in einer Krankheit ist, oder wenn man alltägliche Sorgen immer so vereinnahmen will, ist auch immer wieder eine Entscheidung. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Ich vertraue Gott, dass du das im Griff hast. Ich komme gerade nicht mehr nachher im Moment. Es überfordert mich nicht alles, aber ich glaube es. Ich vertraue. Du hast mein Leben in deiner Hand und das kommt schon gut. Vertrauen ist nicht einfach etwas, was wir haben oder was wir nicht haben. Vertrauen ist eine Schule. Etwas, was wir immer wieder dürfen lernen. In jeder Lebenssituation wieder neu dürfen vertrauen. Und es ist auch eine Kunst. Das ist etwas, was wirklich herausfordernd ist. Zu vertrauen. Der Joshua und der Kaleb sind für mich so Beispiele in der Bibel. Zwei Männer, die vertraut haben und wo etwas von dem Kindlichen in ihrem Herzen ist. Das heißt übrigens, sie haben einen anderen Geist gehabt. sie haben in einem anderen Geist gelebt. Eben. Es ist nicht die Rede davon, dass sie den kindlichen Geist hatten, aber wenn man so ihr Leben anschaut, merkt man, sie ganz viel von dem. Sie haben einfach ihrem Vater vertraut. Sie waren oft zwei von diesen Kundschaftern, die das Land sie und auskundschaften. Also respektive als sie ja sie 12 gsi. Ich glaube, es wird im Stamm meinen. Und sie waren zwei von diesen 12 gsi, die das Land sie auskundschaften und die befestigten Städte gesehen haben, die Riesen gesehen haben, aber auch die Früchte gesehen haben, die riesigen, und sie konnten Bericht geben. Und die 10 anderen Kundschafter haben ja vor allem ihren Blick auf die Festungen und die Riesen gehabt und haben das ganze Volk in Angst und Schrecken versetzt. Und der Josua und der Kaleb haben das Ganze gesehen aus der Blickrichtung von ihrem Vater im Himmel, wo nichts unmöglich ist. Das ist Josua 4. Mose 14, Vers 9. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephununs, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das war nachdem, dass sie da haben Unglauben und Hoffnungslosigkeit verbreitet gehabt. Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns dieses Land in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Und wie es im Luther heißt, wir werden sie fressen wie Brot. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Wisst ihr, das ist etwas von dem, eben, dem kindlichen Glauben. Mein Papa, der kann alles. Mein Papa ist der Beste. Das Glauben klingt tatsächlich. Und das ist eine riesige Verantwortung, die wir als Eltern noch immer wieder wahrnehmen, weil wir sind für sie, die Helden, die Vorbilder, die Heroes. Und wir sind uns aber auch bewusst, wie das eigentlich nicht wirklich stimmt, dass wir auch immer auch wieder versagen. Und doch ist das kindliche Vertrauen da. Mein Papa ist der Grösste. Und das ist nicht die Herausforderung im Teenie-Alter, gell? Dass wir ihnen nicht zeigen, dass nicht wir die sind, die die Grössten sind und die Helden sind, sondern dass es einen gibt, der der Grösste ist und der Held will sie für sie. Und wo sie jederzeit herrennen können, mit ihren Lasten, ihren Sorgen, ihren Ängsten, ihren Freuden. Und wo nichts unmöglich ist. Kinder können vergeben. Braucht manchmal schon ein bisschen etwas. Aber oft ganz schnell. Die nicht noch lang nachtragen, Sachen aufsparen, sondern wenn das Herz wieder in Ordnung ist, können sie wieder leben. Und das merken sie ganz schnell. Und auch wir sind herausgefordert, als Jünger von Jesus in dieser Kindlichkeit sie immer wieder schnell zu vergeben. Die Zecken, die uns fluchen, die uns das Leben schwer machen. Dankbar zu sein. Auch für das, was ich nicht habe oder noch nicht habe. Und ich glaube, dass gerade das Dankbarsein ja ein Schlüssel ist, für mehr Autorität zu bekommen in unserem eigenen Leben. Dankbar sein auch für die Sachen, die ich nicht habe. Ja. Dankbar sein für die Krisen, in denen ich drin bin. Ich kann sagen, ich bin gespannt, Vater, wie du hier mich willst als Greifte Jünger durchführen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und auch wenn jetzt in meinem Leben es drunter und drüber geht und die Schwierigkeiten habe und ich nicht weiss, was oben und unten ist, aber ich weiss, Gott ist mit mir, ich weiss, das wird alles zu meinem Besten dienen. Glauben wir das? Es wird dazu dienen, dass ich gereift und gestärkt durch die Krise rauskomme. Und da gibt es eine Hoffnung, da gibt es einen Weg. Da gibt es eine grosse Perspektive, die noch vor mir liegt. Und wenn wir beim Josua und beim Kaleb nachher noch ein bisschen weiterlesen, das Urteil von diesen 10 Kundschaftern und letztendlich nachher das, was das ausgelöst hat, dass nämlich das ganze Volk nicht in das Land wollen hineingehen, dass sie alle unter Angst sind gekommen, alle unter Verzagtheit sind gekommen, hat zur Folge gehabt, dass Gott gesagt hat, und keiner von euch wird das Land sehen, weil ihr mir nicht vertraut habt. Ihr werdet alle in dieser Wüste sterben, außer denen, die vertraut haben. Und das war die Ursache gewesen, dass das Volk noch 40 ganze Jahre in dieser Wüste hätte müssen bleiben. Das war nicht der Plan von Gott gewesen. Das Volk wäre lange in der Wüste. Das war das Volk gewesen von ihrem Ungehorsam, von ihrer Rebellion, von ihrem Unglauben, von ihrer Verweigerung, das zu sehen, wie Gott es sieht. Und das Volk hätte also noch 40 Jahre in der Wüste müssen sein, bis alle erwachsenen Leute gestorben waren. Also jetzt sind der Josua und der Kaleb 40 Jahre älter. Die sind schon dann so um die 40 gewesen. Jetzt sind sie also um die 80. Und jetzt nehmen sie das Land ein. Und der Mose hat dem Kaleb versprochen gehabt, die Stadt, wo du dann bist, Auskundschaften, wo du dann siehst, kannst du als dein Erbe nehmen. Und wenn wir jetzt da weiterlesen im Josua 14, Vers 11, da sagt nachher, wenn ich jetzt schnell schaue, ist der Kaleb. Ja, der Kaleb sagt es nachher, der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir aus, dass dort die Anakiter in großen befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Hä? Mit 85? Nicht irgendwie, jetzt bin ich pensioniert und jetzt sind wir wieder Ruhestand geniessen. Das Leben ist noch vor mir. Das Erbe, das mir verheißen ist, das nehme ich noch ein. Ich bin noch genauso kräftig und stark in meinem Inneren wie damals vor 40 Jahren. Oder vor 45 Jahren. Und jetzt, die Riesen, die wir dann gesehen haben, jetzt werden wir sie fressen wie Brot. Oder? Führt ihr das? Das ist etwas von dem anderen Geist. Das ist etwas von dem Kindlichen. Das Leben ist noch nicht vorbei. Wir leben nicht aus den Erinnerungen und aus den Erfahrungen und in irgendwelchen sentimentalen Gefühlen und früher ist alles besser gewesen und bla bla bla. Sondern wir leben aus der Hoffnung, dass das Königreich die Herrschaft von dem Gott anbricht und dass ich Teil bin, Erbberechtigter bin und jetzt auch noch in welchem Alter mich selber wieder einnehmen. Und Johann hat uns das gesagt im ersten Wochenende, oder? Das Beste kommt noch. Hat er das gesagt? Oder so in dieser sinngemäß, oder? Das Beste kommt erst noch. Und das, denke ich, das ist etwas, was etwas von dieser kindlichen Haltung zum Ausdruck bringt. Ich bin noch starke Mann. Es geht nicht nur um das Körperliche. Natürlich tun wir körperlich irgendeinmal abgeben und abbauen. Aber im Geist können wir kindlich bleiben. Noch mit 85. Beweglich bleiben. Neues entdecken, Neues hinein. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich so Senioren sehe, die nach ihrer Pensionierung ihre Berufung leben. Ich kenne Leute, die sind nach ihrer Pensionierung in die Mission gegangen. Eigentlich habe ich ein Leben lang habe ich schon immer gedacht, wie wird das mal? Aber ich hatte den Beruf, ich hatte Verpflichtungen, wir hatten Familie, wir hatten das Geld nicht, wir hatten Möglichkeiten nicht, aber jetzt gehen wir. Und sie gehen. Und erleben und entdecken Reich Gottes. und wie sie als Gesandte von dem Herrn können Ernte einbringen und in die Fülle von ihrem Leben hineinkommen, in die Berufung von ihrem Leben hineinkommen. Und nicht denken, ja, jetzt sind wir halt so ein bisschen unseren Ruhestand geniessen. Ich habe vor etwa 2-3 Wochen mit einem von unseren ehemaligen Lehrern habe ich telefoniert, vor der Bibelschule, vom TDS, Zaro, dem Dieter Kemmler. Ich habe gemerkt, gerade auch in der Lebensschule, dass ich immer wieder aus diesen Schätzen, die er dann ausgeteilt hat, vor fast 20 Jahren, Brot weitergeben, und dass das immer noch frisch ist. Und ich kann mich erinnern, einmal, wo wir gebetet haben, es ist überhaupt nicht um das gegangen, es ist um etwas ganz anderes gegangen, plötzlich kommt das so wie über mich, der Geist von Gott, wie mir das erinnert, und mir sagt, du hast eigentlich dem Dieter mal merci gesagt. Hast du ihn mal geehrt, als jemand, der in dein Leben gesagt hat? Hast du ihm mal ein Feedback gegeben, dass das, was er dann predigt hat, du heute lebst, dass wir das als ganze Gemeinde heute leben? Wisst ihr, das, was wir heute als Gemeinde leben, das ist das, was er dann vor 20 Jahren erzählt hat, wie Gemeinde sollte sein. Gemeindebau. Aus dem Neuen Testament heraus exegetisiert. Nicht irgendeine Theorie. Und dann hat mich das so berührt, ich musste rennen und dann habe ich ihn angerufen. Aber ist jetzt etwa 2-3 Wochen her. Der Mann ist jetzt ein... Warte jetzt. 73. Anyway, auf jeden Fall zuerst hatte ich die Frau am Telefon, seine Frau. Habe ihn gefragt, ob der Dieter unterwegs war. Ja, das ist im Büro. Also im Büro vom Bibelschule, das ist immer noch dort am Arbeiten, manchmal. Ich sagte, okay. Dann sagte, ja, wie es gehe und so, aber möge ich? Ja, es sei ihr. Sie sagte, das sei verrückt. Sie hat das pensioniert, sie haben noch mehr zu tun als vorher. Vorher waren sie wenigstens in diesem Schulalltag drin und jetzt gehen wir wieder in die ganze Welt reisen, in ganz vielen Einladungen und sind ständig unterwegs, sind schlimmer als vorher. Und dann habe ich mich ins Büro angerufen und habe ihm das gesagt, ja. Und er hat eine scheisse Freude gehabt, jetzt kann natürlich an mich immer erinnern, aus was für Gründen auch immer. aber hat dann die einschlägigen Erlebnisse sofort präsent gewesen. Und ja, ich habe das gesagt, eben, merci für das, was du ausgesagt hast. Merci, das ist so praktisch, das ist so aktuell, das ist so etwas, wo wir jetzt leben, wo wir umsetzen, dass Gemeinde, Familien ist, dass es um Beziehungen geht, dass es um die Häuser geht und all die Sachen. Und er ist hat völlig Freude gehabt natürlich, hat sich gefreut. Aber er hat auch erzählt, was er alles noch macht und wo man dran ist, und wo man nachher so, wenn wir ein längeres Gespräch hatten, ist ganz gut gewesen, und am Schluss hat er noch so gesagt, und weisst du was, jetzt muss ich dir noch etwas erzählen, Andreas, weisst du, heute Morgen bin ich jetzt spazieren im Wald, bin so mit Gott unterwegs gewesen, und es war immer so eine Bibelstelle gewesen, dort in Römer 6, ich habe immer einen Unfrieden gehabt, ich habe einfach gemerkt, dass, was ich bis jetzt gelehrt habe, was ich ausgeteilt habe, ist wie irgendetwas, ist noch nicht wirklich ganz das, und heute Morgen, wo ich still bin, wo ich in dem Wald spazieren und mit Gott die Frage noch einmal bewege, kommt plötzlich die Offenbarung, was das bedeutet. Mit 73, oder? Neue Offenbarung. Wo plötzlich nicht alles, was ich bis jetzt über das Thema gelernt habe, das ist nicht wirklich akkurat gewesen. Das ist nicht so genau gewesen. Jetzt habe ich die Offenbarung bekommen. Ein Lehrer, ein brillanter Lehrer vom Bibellehrer, der nicht aufhört, Neues zu entdecken, nicht aufhört, kindlich zu sein, nicht aufhört, in Bewegung zu sein, auszudehnen. Ich sage, weißt du, ich bin so dankbar, solange ich mache, und Gott mir Gnade dazu schenkt, dann mache ich das einfach. Es macht so viel Spass. Halleluja, und Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast in diese Kindschaft hinein. Dass du uns befreit hast von dem selber müssen stark sein, selber müssen alles im Griff haben, selber müssen alles kontrollieren. Dass du uns befreit hast von dieser Angepasstheit an die Gesellschaft, an die Welt, wo alles so einnivelliert wird und so gewöhnlich ist. Danke hast du uns gerufen in ein Abenteuer. Dir nachzufolgen an einem lebendigen Gott, der immer wieder Neues für uns parat hat. Wo gesagt hat, ich will euch das ganze Erbe anvertrauen. Und ich danke dir, dass für alle von uns das Erbe noch nicht einfach da ist und wir es schon haben und wir es irgendwo in Lernstuhl können lernen, sondern dass wir können sagen, Vater, wir begehren es, dass du uns Offenbarung schenkst. Wer du bist, wie du bist und dass wir mehr von diesem Erbe können empfangen können. Wir wollen staunende bleiben, dir gegenüber. Wir wollen vertrauende sein, dir gegenüber. Wir wollen sagen, du bist unser Papa, unser Gott, unser Vater und du hast unser Leben im Griff. Und ich will wirklich das jetzt als Segen aussprechen über der ganzen Gemeinde. Ich will dich segnen mit dem kindlichen Geist, der kann rufen, Abba, Vater. Danke, dass du mit dem Geist jetzt einfach auch wirkst, gerade du bei jedem einzelnen Sachen ansprichst, berührst, die sich irgendwo versteift haben, verfestigt haben, unbeweglich sind worden. Dass du aber auch, so, auch Verletzungen waren und Enttäuschungen waren, jetzt so willst du berühren, das willst du heilen. Momente, wo wir uns haben ausgestreckt, wo wir uns haben aufgemacht. Und dann ist es wie daneben gegangen. Oder es hat wie einen Dämpfer gegeben. Wir bringen dir die Erlebnisse, die Erfahrungen und auch den Schmerz. Das Tauchen, das reinkam. Die Angst. Und wir sagen, du bist ein Gott vor Hoffnung. Du bist ein Gott vor Heilung. Du willst uns wieder neu ermutigen. Neu beleben. Sagen, komm. Gib mir Dank, wir stehen wieder auf. Wir gehen weiter. Ich führe dich zu frischem Wasser. Ich führe dich auf grüne Wiesen. Ich gebe dir Nahrung. Danke, Vater, hast du uns Jesus gegeben als die Türen, als den Weg. Und danke, dürfen wir wissen, dass wir bei dir immer wieder eingehen und ausgehen können. Und bei dir immer wieder können alles ablegen, abladen, was uns belasten, was uns beschweren und bei dir immer wieder können die Quellen vom Leben entdecken und überkommen. Amen.